Roommates, what's up, what's up? It's me, Paul Ripke, and Joko.
J to the A, no, J to the A. J to the A to the K to the O. Joko! That's me. Joko.
Letzte Woche hatte er noch keine Stimme und wir haben den Menschen mit, finde ich, der schönsten Stimme Deutschlands, ja, Materia, gebeten, dich zu ersetzen. Diese Woche bist du wieder zurück. In alter Frische, in alter, oder? Kann man so sagen?
Ja, ich bin Jutrup.
Ja, genau, so ist es. Und wir haben, wir haben über verschiedene Sachen geredet heute. Hört es euch einfach an. Wie immer werden wir präsentiert von
der goldenen Henne.
Genau. Und ausgezeichnet mit O2.
Dem ausgezeichnet werden wir von O2, genau. Mit dem sehr guten Netz, dem sehr guten Preis und die goldene Henne. Nein, ich glaube, das sollten wir fairerweise richtig stellen. Wir haben eine goldene Henne gewonnen. Und,
genau, Best Entertainment. Und Best Publikumspreis. Entertainment. Gewählt. Publikumspreis. Gewählt. Von euch da draußen. Ja.
Von euch da draußen, richtig.
Danke, also genau, danke, genau, danke, danke.
Danke nochmal. Und präsentiert werden wir von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis.
Hallo Joko.
Hallo Paula, how are you?
Wie geht's, wie steht's, wo bist du, was machst du?
Ich liege auf dem Bett, ich habe mir gerade drei Burger reingehauen.
Drei Burger?
Drei Burger, ja. Ich hatte, ich habe so ein Viererpack von diesem, was nennt man das, Fleischersatz-Patties gekauft, weil ich das probieren wollte.
Rote Beete? War da Rote Beete drin?
Nee. Nee, ich weiß gar nicht. Ich bin in Spanien, so viel muss man dazu vielleicht sagen. Ich habe es nur gesehen, dass die vegan sind und wollte sie probieren und die waren sehr lecker und habe das aber dann trotzdem irgendwie mit sehr viel Soße essen müssen, weil die so körnig waren.
Bisschen trocken sind die manchmal, ne?
Manchmal, ja, ja. Ich habe sie auf dem Grill gehabt und ich hatte dann aber auch so, und das war vielleicht die größte Enttäuschung, ich hatte so die Erwartungen, dass die, weil die auf dem Foto so geil gebarbecued aussahen, ne? Also so wirklich so mit Grill vom Rost so richtig geil da reingebrannt und so, aber das ist, da hat auf jeden Fall jemand seine Photoshop-Skills zum Besten gegeben. Das hatte mit dem, was ich danach heruntergenommen habe, leider nichts zu tun. Da gibt's wahrscheinlich auch Unterschiede, ne? Du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrung. Aber das war irgendwie enttäuschend. Aber lecker waren sie, sehr lecker.
Okay, und hast du sie vegan gelassen oder hast du sie vegetarisiert mit Käse? Also
ich habe sie tatsächlich vegetarisiert mit Käse. Okay. Und lustigerweise habe ich gerade darüber nachgedacht, ob in den Soßen, die ich da noch drüber gemacht habe, vielleicht auch irgendwas drin ist, was nicht ganz sauber ist, wenn du so Barbecue-Soßen machst, aber da ist wahrscheinlich eh nur Geschmack aus irgendwelchen Chemietöpfen drin, oder?
Ich meine, du jetzt als, ich habe eine ganz andere Frage, du bist ja Fernsehmoderator, ja. Deswegen kannst du mir das beantworten. Sagt man Soßen oder Soßen?
Das hat was, glaube ich, zu tun, wo du groß geworden bist, ne? Wie sagt man es in Heidelberg? Bei uns wäre es Soßen.
Soße. Also ich würde es mit scharfem S besprechen, aber nicht, in der Kurpfalz weiß ich nicht, wie es gesagt wird.
Ja. Na, Soße.
Der Burger bitte mit Soße. Zweimal Soße.
Kaisersoße. Kaisersoße. Nee, bei uns ist immer Soße gewesen, kenn ich nicht.
Soße. Mit Soße. Warmen Mönchengladbacher S sozusagen.
Genau. Hm. Ja. Und großem O. Nee, aber deswegen ist eigentlich gut. Wir sind ja auch ein bisschen später jetzt hier reingestartet, weil ich noch hungrig war, sag ich mal, weil mein Maul noch gestopft werden musste. Damit ich jetzt hier nicht mit knurrigem Magen und schlechter Laune, ich bin immer so hangry, hänge, sondern ich hatte einen sehr tollen Tag. Ich war hier heute bei unserem Kumpel Bobby, kennst du ja auch noch.
Der Kaiser.
Der Kaiser, ja. Und hatten einen wunderschönen Tag mit Alpakas und allem, was dazugehört. Das ist ja so eine kleine Farm auf der Insel. Und es war wirklich, ich bin so richtig erledigt vom Wetter. Kennst du das?
Wenn man Alpakas, so das habe ich bei Elias Mbarek in der Insta-Story. Warst du da auch dabei oder was?
Ja, der ist rumgekommen, ja. Okay, die kannten sich noch nicht, ich habe die vorgestellt.
Und das waren sehr viele Alpakas, das war ja nicht nur eins. Und die haben auch komische Geräusche gemacht die ganze Zeit.
25 Stück.
Ja. Also was macht man mit 25 Alpakas?
Ja, die sind sehr, sehr, also es hat wohl etwas länger gedauert, hat er gut erklärt. Es hat etwas länger gedauert, bis wir festgestellt haben, dass man Männlein und Weiblein trennen muss, weil die halt einfach ein sehr umtriebiges Alpaka-Völkchen sind. Und das hat dazu geführt, dass da sehr viele Kinder entstanden sind. Und deswegen haben sie dann auf einmal 25 gehabt. Ja.
Oh Gott.
Nee, aber es war irgendwie ein ganz... ein ganz angenehmer Tag. Es ist so wirklich, ich bin noch nie im guck mal, jetzt haben wir November, noch nie so spät irgendwie verreist Richtung Europa und dann Süden. Und bin überrascht, wie schön es ist. Also es ist so eher so frühlingshaft. Es ist wirklich so Temperaturen um die 20 Grad und alles ist knallgrün. Also ich meine, du kennst Ibiza ja auch.
Ja.
Und alles ist irgendwie dann ja immer so verdorrt und braun und die Felder sind irgendwie alle so mit so Gräsern, die alle irgendwie halt, sagen wir mal, eher ein guter Herd für ein Feuer wären als für irgendwas anderes, weil alles so verdorrt ist. Und jetzt ist alles total grün. Das ist ultra verrückt.
Ist denn Feuer da eine Thematik? Also ist es ein Problem auch dort?
Nee, jetzt zu der Jahreszeit nicht. Als ich Samstag ankam, hat es in Strömen geregnet und zwar den ganzen Tag. Also wie jeder erste Tag eines Urlaubs von mir war der erste Tag ein hart verregneter. Aber im Sommer voll. Also im Sommer gab es hier Waldbrände. Ich glaube, dieses Jahr weiß ich gar nicht, aber die letzten zwei Jahre gab es hier mehrfach richtig große Waldbrände. Und hier ist wo ich gerade bin, da ist ein heißen die Zyklon? Zyklop sind die mit dem Auge oben drin. Die hat ein Zyklop gewütet.
Ihr seid im Auge des Zyklons.
Im Auge des Zyklops, ja. Aber das ist krass, hier hat ein Zyklon gewütet und hat den kompletten Wald abgeräumt. Das sieht irre aus. Das ist so eine richtige Schneise von 150 Metern im Berg. Und das war irgendwie auch vor zwei Jahren, haben wir erzählt hier. Wo da so ein Tornado darüber gefegt ist und alles platt gemacht hat. In so einer über 2-3 Kilometer bis ins Landesinnere und da steht nirgendwo ein Baum mehr. Riesige Dinger, alle umgeholzt und alle umgelegt. In der Bude, wo ich hier bin, der Typ, der mir die besorgt hat, meinte, ja, ich hatte da Freunde zu der Zeit hier untergebracht und ich wollte wissen, wie es denen ging, weil da war auch hier alles abgeschnitten, ne? Natürlich die ganzen Stromleitungen und alles lag brach. Wurde alles kaputt gemacht von diesem Zyklon. Oder zerstört von dem Zyklon, kaputt gemacht. Als wenn der kommt und da unten so ein bisschen mit dem Schraubenzieher dann rumspielt.
Der große Mann mit dem einen Auge haut dann so drauf.
Genau. Er meinte, er konnte aber gar nicht dann die Straße verlassen bei sich, weil da einfach, war wirklich so zwei Wochen Ausnahmezustand, weil diese ganzen Bäume überall dann zu Hunderten auf den Straßen lagen und die halt ewig gebraucht haben, um das alles wegzuräumen. Da war irgendwie niemand drauf vorbereitet, dass hier ein Tornado wütet. Da hatte man irgendwie nicht mitbekommen. Aber es ist krass, es ist wirklich, steht kein Baum mehr. Das ist wie eine Wiese mitten auf dem Hügel, der sonst halt total dicht bewachsen mit Pinien ist.
Also Zyklone, ich habe es mal kurz nachgeschaut, werden in der Meteorologie die tropischen Wirbelstürme im Indischen Ozean und im Südpazifik bezeichnet. Also ich wundere mich ein bisschen, dass auf Ibiza auch ein Zyklon.
Cyclone hat er gesagt. Ich habe es dann einfach als Zyklon übersetzt, aber wahrscheinlich hat er es dann einfach nur nett gemeint und wollte es mir leicht machen. Dass ich sofort weiß, aber wahrscheinlich war es dann einfach ein Tornado. Eine Windhose trifft es wahrscheinlich am ehesten.
In Australien werden Zyklone übrigens auch Willy Willy genannt. Falls jetzt irgendjemand mal sagt, da kommt Willy Willy, renn.
Aber jetzt muss ich mal kurz gucken hier, weil das muss man dann ja, wenn man sagt Tornado Ibiza, das muss man doch finden, oder?
Du musst Zyklon Ibiza suchen, sonst
Ibiza.
Findest du das nicht.
Ja, also Tornado Ibiza 2019 ist sogar ein Google-Vorschlag. Boah, krass!
Aber das verfolgt dich auch, warst du nicht im Sommer auch in irgendeiner Bude, wo nebendran der Wald gerodet war durch
irgendeinen,
es war ein Pilz.
Alter! Oder so, ne? Boah, ey, Paul, das muss ich dir schicken, das glaubst du gar nicht, wenn du dieses, wie kann ich dir das schicken, ich bin ganz aufgeregt. War es einfach nur, ich muss dir einen Screenshot schicken hier von dem. Das
kriegst du schon hin.
Ja, warte, ich bin ja immer noch hier auf Tuchfühlung. Screenshot geht ja jetzt anders bei Android. Das ging, wenn man das nicht, den muss ich drücken und den.
Dann schick mir das über iMessage, das ist ein ganz geiles System. Oh, ja. Das geht ja auch nicht.
WhatsApp geht.
Ah, okay. Gut. Ich war nicht ganz sicher, wie.
WhatsApp geht. Jetzt geht hier gerade Bixby an, aber das ist, das funktioniert nicht. So, wo war ich jetzt? Das wollte ich hier schicken. Im Sommer war es anders. Im Sommer war es eher das Ding von irgendwelchen komischen
Pilzen
und Bakterien, die irgendwie die ganzen Olivenbäume kaputt gefressen haben. Aber auch im Sommer habe ich ja dann abermals das große Glück gehabt, dass die Wetterbedingungen genauso waren. In der ersten Woche hat es nur geregnet und jetzt wahrscheinlich, weil ich nur eine Woche hier bin, bevor es dann ins Studio geht, dachte ich mir, erhole ich mich nochmal nach meinem ganzen Scheiß und sammel Kraft. für.
Krass, wie wenig du multitasken kannst. Also wirklich. Also, das ist die ganze Zeit parallel.
Ist, ja, ich versuche einigermaßen interessanten Satzbau hinzukriegen, ja, und krieg's aber nicht hin, weil also ich tatsächlich kopieren. Jetzt habe ich's. Ja.
So wichtig ist jetzt auch nicht. Der,
doch, aber das ist. Also, ich habe nur gerade dieses Video gesehen und dachte mir so, Alter, das ist das hat Ausmaße von das ist CNN News wert.
ABCES, España.
Vielleicht habe ich auch gerade das Falsche geschickt, aber ich glaube nicht.
Ja, du hast mir jetzt eigentlich eins geschickt, wo jemand verhaftet wird.
Ach, scheiß drauf. Ich schicke es dir später, ich mache einfach das Telefon ein.
Un agresor sexual residente hacía de niño de 9 años en La Rioja.
No,
das ist mir aber ein Kindesmisshandlungs.
Ja, das ist wahrscheinlich, ich habe dir wahrscheinlich die Startseite geschickt, anstatt irgendwie den Artikel geschickt. Aber kann ich ja noch nachreichen.
Hast du denn Kandidaten gefunden für deine Fernsehshow, die du da aufzeichnest?
I did, yes indeed.
Wer hat zugesagt?
die haben auch zugesagt und wir haben auch schon die Wildcard-Positionen durch. Das geht jetzt alles Schlag auf Schlag. Also wenn ich Samstag nach Hause komme, dann, ich weiß gar nicht, ob man das schon sagen darf, aber ich glaube ja. Wurscht, ich sag's einfach. Samstag bin ich noch bei Wetten, dass mit Klaas. Da bin ich sehr gespannt drauf, mit Tommy.
Da gibt's eine was?
Ja, die machen eine One, Thomas Gottschalk macht eine One-Off. Eigentlich sollte die schon vor 2 Jahren, glaube ich, stattfinden.
Oder sowas wahrscheinlich.
In Nürnberg. ich weiß nicht, in welcher Halle in Nürnberg, aber in Nürnberg passiert es.
In der Grundeckhalle bestimmt.
Ist das so? Ich weiß nicht, was sie dafür halten.
Grundig gibt es doch nicht mehr, Joko.
Nee, Grundig gibt es nicht mehr, tatsächlich nicht. Aber es wäre eine gute Brand, die man wieder aufleben lassen könnte. Wäre das nicht was für uns?
Oder Löwe Fernseher wäre auch so.
Löwe Fernseher, ja, liebe Grüße an Marc, der Mann, der das schon mal versucht hat. Und Samstag bin ich dann im Studio in Nürnberg oder in der Halle da in Nürnberg bei Wetten, dass. Und Sonntag geht es dann nach Berlin und ab Montag stehe ich im Studio. Und dann geht,
wird wer deine Show gestohlen.
Ja, also wir haben erst einen Tag einfach vor Ort sein und so ein bisschen besprechen und dann einen Tag proben, weil die erste Sendung moderiere ich ja safe. Das heißt, da muss ich einmal proben. Ich glaube, Mittwoch ist dann die erste Aufzeichnung. Aber da bin ich dann nochmal lange in Berlin und bin sehr, sehr gespannt.
Und da geht's, also kommt Klaas da mit zu Wetten, dass?
Mit Klaas kommen wir zu Wetten, das, ja. Ich glaube ja.
Zu zweit.
Da sind wir, meines Wissens sind wir da zu zweit,
ja. Seid ihr da Wettpartner? Wie wird sowas angefragt? Ist das dann bei dir im Management? Ruft dann da jemand vom ZDF an? Oder wie
ich glaube, die Nachricht habe ich nicht auf dem Telefon, die habe ich auf dem alten. Mir hat tatsächlich Thomas Gottschalk eine SMS geschrieben. Thomas schickt immer nur SMS mit: Joko, ich habe beim ZDF angegeben, dass ich dich privat kenne. Dürften die dich kontaktieren, wenn ich dich zu Wetten, dass nach Nürnberg einlade? Und dann habe ich gesagt, ja klar dürfen sie. Das fand ich sehr witzig. Der verbindet alles mit einem guten Gag. Aber der hat mich tatsächlich persönlich gefragt, ob er kommen möchte. Und natürlich habe ich ja gesagt, aus dem einfachen Grund, weil der war ja auch dann in der ersten, also ist auch ungefähr ein Jahr her, bei der ersten Staffel hier, Wer steht mir die Show dabei? Und hat da, glaube ich, dann auch die nötige Aufmerksamkeit für gebracht, die Staffel gebraucht hat oder die Sendung gebraucht hat. Und natürlich komme ich umgekehrt gerne zu ihm, weil ich dann die Aufmerksamkeit zu Wetten, dass bringe, die er braucht.
Kriegt man da Geld? Gibt es da ein Honorar?
Nee, da gibt es kein Geld.
Nee. Das ist einfach Ehre.
Ruhm
und Ehre?
Genau, pro bono Ehrenmann. Und ich glaube, wenn man fragen würde, wird es wahrscheinlich was geben, aber das habe ich mich jetzt nicht getraut zu fragen.
Okay, und dann sitzt ihr da auf dem Sofa.
Sitzen wir da auf dem Sofa, genau.
Sagt,
ich hoffe, die gibt es, die Gummibärchen, dann würde mich sehr freuen. Aber der hat ja keinen Haribo-Deal mehr. Das war ja früher immer, ne? So, war das nicht so halbseiden, dass das so halb verdealt, halb nicht verdealt war? Ich weiß es nicht.
Stimmt.
Scheißen sich.
Meinst du, die haben dafür bezahlt? Meinst du, es war Schleichwerbung oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich eh immer gefragt. Am Ende haben sie doch auch mal ein Mercedes oder ein Audi oder so verlost, wo ich auch mal dachte, also da habe ich damals als Jugendlicher, der keine Ahnung von irgendwas hatte, gedacht, dass sie das im Öffentlich-Rechtlichen machen dürfen, dass sie da so ein Auto am Ende der Sendung einfach verschenken. Da muss doch irgendwo jemand die Finger im Spiel haben.
Du solltest mal bei deiner Show ein bisschen Jokolade hinlegen.
Ja, einfach so.
Warum eigentlich nicht? 3-4 Riegel?
Absolut.
Dass jeder das erwischen kann?
Ja, wenn wir so eine Jokolade-Runde machen. Ja. Wer möchte jetzt nochmal hier Jokolade reinbeißen, wenn du mir sagst, welche Geschmacksrichtung das ist, 1, 2, 3 oder 4, dann gibt's einen Extrapunkt. Ist ja eigentlich ganz gut, ne? Kriege ich wahrscheinlich Ärger bei ProSieben, weil es nicht verkauft wurde.
Ach so, Ja, es ist ja... ja.
Im Podcast kann man da leichter drüber reden, da kriegt man nicht die Ohren lang gezogen. Ich glaube, wenn ich in der Sendezeit das mache, dann habe ich immer Angst vor der Landesmedienanstalt.
Ja, du bist auch schon mal verklagt worden, oder nicht? Oder abgemahnt, würde man sagen. Auf Instagram und so weiter.
Auf Insta, ja. Das passiert mir auch häufiger, dass wenn ich dann so in der Euphorie irgendwas reposte oder poste, dass ich da kein Werbung-Händel dran mache oder so. Und dann haue ich immer noch eine Story am Ende dran, weil es mir dann wirklich auffällt. Und ich denke, oh fuck, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber man kann ja bei Instagram, das wollte ich auch die Woche noch gefragt haben, als wir uns gesehen haben, man kann ja bei Instagram nachträglich nicht nochmal auf die Story zugreifen. Ne? Also du kannst nicht nachträglich
kannst die...
Kannst du nicht bearbeiten.
Kannst du löschen und neu machen.
Ja. Genau. Finde ich ärgerlich. Da müsste man irgendwie nochmal draufgreifen können. Aber es ist wahrscheinlich... Ist das technisch so aufwendig? Kann man da nicht mal Heiko fragen, ob er da was machen kann?
Ja, ganz schwierig. Ganz schwierig. Ich habe ein paar Max Frisch-Fragen vorbereitet.
Schieß los. Du
darfst dir eine aussuchen.
Oh, eine aussuchen. Ja.
Halten Sie sich für einen guten Freund? War nur ein Scherz. Wogegen sind Sie nicht?
Leck mich.
Ich wäre so gern auch auf Ibiza, das wäre schön.
Jetzt hören Sie auf, Dr. Ripke. Ich habe doch gesagt, komm mit.
Wogegen sind Sie nicht versichert, Herr Winterscheid?
Boah.
Also kann man ja auch philosophisch beantworten.
Wollte ich gerade sagen, gegen Fehler. Bin nicht versichert, dagegen versichert, dass ich Fehler mache in meinem Leben. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ansonsten habe ich meinen Po nicht versichert und meine Beine auch nicht. Ich habe ja sehr schöne lange Beine und einen sehr kleinen, knackigen Po. Ich glaube, das würden andere Leute versichern, weil es natürlich auch mein Kapital ist. Aber tatsächlich, also ich glaube, so in der klassischen Versicherungswelt weiß ich es gar nicht. Ich glaube, ich bin eher so der klassische Deutsche, überversichert.
Ja?
Ja, jede Versicherung, die du mir andrehst, kaufe ich. Weil ich mir denke, oh ja klar, logisch, ja klar, wenn das passiert. Ich habe irgendwann mal so ein Telefonat geführt mit jemandem, der mich da beraten hat, vor Jahren, 10 Jahre bestimmt her. Und ich glaube, seitdem habe ich so alles, was du haben kannst an Versicherungen, einfach nur, um es zu haben.
Hast du schon was gebraucht davon? Also gab es schon mal einen Versicherungsfall?
Nee, Gott sei Dank. Hier, da einmal auf Holz geklopft. Nee.
Okay.
Nicht, dass ich wüsste, baust du Versicherungen?
Ich habe so ein paar. Ich habe sowas wie Arbeitsunfähigkeitsversicherung.
Ja, genau. Das haben wir auch.
Und so eine Lebensversicherung habe ich auch. Und, aber ich habe auch noch nie wirklich einen Versicherungsfall, weil meine Selbstbeteiligungen immer so hoch sind, dass das einfach keinen Sinn gemacht hat.
Jedes Mal okay.
Irgendwie so eine kleine, was auch immer. Also ja, doch. Meine Frau hatte letztens einen Autounfall, da haben wir das benutzt. Aber da war es aber auch so. Das haben wir am Ende selbst bezahlt, was sinnvoller ist, also wenn es kleiner war.
Ja.
Ich habe jetzt, ey, Alter, ich habe heute mir eine Dokumentation, apropos Versicherung, also das System ist ja ein bisschen was anderes. Sagt dir Martin Skreli was? Der Pharma-Bro.
Nee.
Sagt der Name irgendwas?
Gar nicht.
Ist der most hated Man on Earth sozusagen.
Mhm.
Zumindest war das. Das ist so ein Typ, der so ein Amerikaner albanischen Ursprungs, der so in einem Hedgefonds gearbeitet hat. Dann hat er sich irgendwie verstritten mit Lehman Brothers. Dann waren aber die Lehman Brothers hat auch verloren gegen die vor Gericht. Die sind verklagt worden. Hat dann $3 Millionen eigentlich Schulden gehabt. Aber Lehman Brothers sind dann pleite gegangen. Ganz gutes Timing für ihn. Und krass. Konnten das nie einsammeln, deswegen ist er da durch.
Ach, krass.
Und hat dann so Pharma und Unternehmen übernommen und hat quasi in dem Moment, wo er das Monopol hatte auf irgendeinen Behandlungs, was auch immer es gab, der hat quasi Krankheiten mit wenigen Fällen, also wenige Patienten, nur so 1000 bis 5000 auf der Welt und dafür die Behandlung, das hat er exklusiv dann übernommen, weil es klein ist und hat dann den Preis von einer Pille von $1.10 auf $750 erhöht,
boah,
weil quasi der ein Monopol hatte. Und die Versicherung wiederum, und das ist eben alles, das ist ganz interessant, weil der halt, also natürlich hat jeder gesagt, was ein Wichser, dass er Medizin, aber also A, machen das ganz, ganz viele amerikanische Unternehmen, weil die Gesetzeslage so ist, dass du das halt darfst. Also sie müssten das Gesetz langsam verändern. Aber durch die freie Marktwirtschaft, die ja sehr geschützt ist in Amerika und eben nicht eingegriffen werden soll staatseitig, ist sowas eben möglich. Und noch dazu, das medizinische System ist ja erheblich anders, also Versicherungen. Aber in dem Fall zum Beispiel war es so, dass jede Privatperson, die wirklich eine Folge davon hatte, weil sie selbst was bezahlen wollte, hat es von ihm persönlich dann gekriegt. Dem konnte man dann schreiben und er hat dann einfach Medizin rausgeschickt, umsonst. Hat aber gesagt, jeder, der versichert ist, hat er sich das Geld von der Versicherung geholt. Übrigens mit der Begründung, dass er dadurch eben neuere, bessere Medikamente entwickeln könnte. Sehr, sehr sketchy und hoch gehasst. Und unter anderem hat der eben auch, und da klingelt es bei mir dann, hat der das eine goldene Wu-Tang-Album. Es gibt ja ein Wu-Tang-Album, was es nur einmal gibt.
Ja.
Also was nur ein einziges, wo es nur eine physische Kopie von gibt. Und das hat der auch gekauft für $2 Millionen. Und hat dann...
das heißt, er ist auch noch richtig eklig erfolgreich mit dem, was er da macht.
Ultra. Und leider auch, und er lacht immer so schmierig und eklig und ist auch so, also es gibt von dem Gericht, also es gibt nur vom Kongress, muss der mal aussagen, und da lacht er immer so wie ein Psychopath eigentlich am Ende. Und das Krasseste ist aber, im Gericht waren keine Kameras und Fotos erlaubt, und deswegen gibt's nur so Skizzen. Und die Skizzen sind alle so böse, weil selbst die Karikatur oder die Polizeizeichner, die Gerichtszeichner fanden den so unsympathisch, dass sie ihn immer negativer gezeichnet haben, als er war. Und der ist aber verurteilt worden, allerdings nicht dafür. Also es ist bis heute so, dass diese eine Pille zum Beispiel $750 kostet, weil die Rechtslage einfach so ist, sondern der hat einen Ponzi Scheme gemacht. Weißt du, was ein Ponzi-Scheme ist?
Das hört sich so nach Nepper, Schlepper, Bauernfänger irgendwas an.
Was ist das?
Nee, das ist so, wie nennt man das? Ein Schneeballprinzip, würde ich jetzt sagen, aber keine
Ahnung. Ja, so ähnlich, auf eine Art. Also so, es ist quasi, ich sage dir, ey, kauf Anteile an Paris für 100.000 Euro, nächstes Jahr verdienst du 50.000 Euro damit, eine Ausschüttung, weil wir so toll sind, und nächstes Jahr frage ich dann Klaas, ob er mir 100.000 Euro gibt, und ey, Joko verdient dieses Jahr wahrscheinlich 50.000 damit.
Ah,
und dann nehme ich die 100.000 von Klaas und gebe dir 50.000, dann erzählst du Klaas, oh, was ein geiles Geschäft, und noch fünf anderen, und dann geben mir fünf andere 100.000, ich gebe Klaas wieder 50.000, ich bediene immer aus den neuen Darlehen quasi die Dividende der alten, was natürlich völlig verboten ist und irgendwann hochfliegt, aber relativ verbreitet in Amerika ist, weil Leute Bock auf Geld verdienen haben natürlich. Naja, und dafür ist er, das hat er auch gemacht, und dafür ist er auch verurteilt worden, deswegen ist auch im Knast seitdem, hat sich dann die eine Journalistin, die ihn so gecovert hat von Bloomberg, mit der ist er jetzt verlobt, total absurd.
Crazy.
Das passiert ja öfter sowas. Und ist aber, hat auch versucht, Kanye Wests Album Life of Pablo für $15 Millionen zu kaufen, weil er nicht wollte, der hat quasi eine unterschiedliche Interpretation von Kunst. Also er sagt, dass Musik nicht an die breite Masse gestreamt werden sollte, sondern eben anders präsentiert werden sollte. Also dass es der Art von Kunst nicht gerecht wird, dass die Musik einfach rausgeschallert wird. Und aber also der ist verrückt, natürlich.
Das hört sich auch verrückt an, muss ich ehrlich sagen.
Ist aber ein geiler Film. Also Farmer
Bro. Also ich wollte gerade fragen, aber hast du was dazu gelesen? Okay, ein Film war das, genau. Okay. Genau,
Farmer Bro auf Amazon, glaube ich. Und die und ultra, also es ist halt ein Typ, der den die ganze Zeit gefilmt hat, ins Haus gezogen ist, und der vor allem alle Livestreams von dem, der hat halt jeden Tag einen Livestream gemacht und hatte eine Telefonnummer, wo man immer anrufen konnte. Und dann konnte man da so mit dem darüber telefonieren. Es ist total abstrus alles. Aber eben auch vor allem, also sagen wir es mal so, das ist eine Tätigkeit, die alle immer machen. Also dieses Preise unfassbar erhöhen von dieser Situation. Nur er war halt der erste Mensch, der wirklich als CEO gesagt hat, ich mache das. Und deswegen wurde der sehr schnell zum Most Hated Man in the Universe oder sowas.
Krass.
Und also amerikanische Medien haben den komplett zerlegt. Ja, das ist aber mein Content der Woche. Hast du irgendwas Interessantes? Du hast doch jetzt ein bisschen Zeit gehabt, Serien zu gucken.
Ich habe tatsächlich, ich habe Succession gesehen.
Und wie war das?
Fand ich ultra gut. Hat tatsächlich Klaas mir empfohlen, und ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, komm, da gucke ich jetzt rein, nachdem ich ja Dave, darf ich ja nicht empfehlen, weil das hattest du ja schon mir empfohlen.
Hast du ja trotzdem
empfohlen. Und ich habe es dir dann empfohlen. Du hast gesagt, du Arschloch, das habe ich dir empfohlen.
Bin ich, wenn ich ehrlich bin, also und wir sind ja ehrlich zueinander, manchmal, das ist total schwachsinnig, aber da wurde ich richtig sauer, dass das jetzt so ganz viele Leute entdecken. Also auch Chris Nanu, der von mir verehrte Chris Nanu, hat das jetzt so, schaut euch diese Serie an, und ich werde so richtig sauer, weil ich mir denke, das habe ich doch schon vor anderthalb Jahren gepostet, viel erzählt, überall gefeatured, und dass man so, was natürlich aber völlig falsch und schwachsinnig ist. Aber war das vor anderthalb
Jahren zugänglich schon? Also
ich glaube wahrscheinlich nicht.
Das wahrscheinlich ist das eher was der Algorithmus dann so schlimmer manchmal ist. einem dann aber dankenswerterweise dann bei, ich glaube, bei Disney Plus läuft, ausspuckt und man findet es dann da. Und für mich war es, ich habe es auch jemandem in den USA sogar empfohlen, ein anderer Deutscher, der da lebt, der auch meine, sag mal, was guckst du gerade? Und dann habe ich gesagt, hier, Dave kann ich dir nur empfehlen. Habe ich aber dazu geschrieben, habe ich von Paul.
Sehr gut, danke sehr.
Und
warum ist man überhaupt so, dass man das dann so für sich claimt? Ist doch völlig schwachsinnig. Also macht ja keinen Sinn, dass man
stimmt das eigentlich auch, entdeckt. Dass ich sage, Succession hat Klaas mir empfohlen, die Info ist einfach entdeckt. Komplett irrelevant.
Deswegen, aber so, ja.
Ja, aber weiß ich auch nicht, aber total richtig gedacht. Wie bizarr.
Naja, aber also Succession
war gut. Succession ist, genau, das ist so, kennst du die Story? Da geht es um so ein ja. Verlagshaus aus, also so ein Medienkonzern, der komplett in Privathand ist und ich habe dann irgendwann auch mal so in Folge 10 der zweiten Staffel geguckt, was Succession heißt, Nachfolger. Und der sucht halt wirklich der Patriarch des Familienkonzerns in der eigenen Familie idealerweise die Nachfolgerin oder den Nachfolger. Also er hat eine Tochter und zwei Söhne. Und es sind nicht, also es Multimilliarden Unternehmen, steinreiche Family, die dann irgendwie auch an so einem Nachmittag, wo sie da irgendwie was feiern zu Hause, sagt dann der eine so, oh, wollen wir dann wie jetzt jedes Jahr, ja, lass machen. Und dann siehst du halt, wie alle irgendwie die Wohnung verlassen und unten in die schwarzen Jeeps einsteigen und dann zu irgendeinem Helipad in New York und dann stehen da drei Hubschrauber und dann fliegen sie halt irgendwo auf so einen Landsitz, um dann da Baseball zu spielen und fliegen dann aber nachmittags auch wieder in die Stadt rein, weil es halt einfach das Normalste der Welt für die ist. So, und das ist aber
das
so
willst du jetzt auch.
Das, ach mein Gott, ich würde nicht Nein sagen, aber das ist so ultra intrigig. Also das ist wirklich so Wahnsinn mitzuerleben, wie innerhalb der Familie niemand offen und ehrlich zur der anderen Person ist und alle untereinander eigentlich nur ihr eigenes Spiel spielen, weil es halt selbst dann, also die Machtspiele, die man, glaube ich, dann ja, sag ich mal, in großen Unternehmungen eh schon irgendwie kennt, transferieren sich dann da noch bis ins Privatleben rein und der Vater hat irgendwie nochmal eine neue Frau geheiratet, wo sie dann irgendwie alle vermuten, dass die ihren Vater steuert und also dass die den Vater von den Kindern steuert und aber wirklich ultra krass und es ist immer wieder up and down und die härtesten Fälle und dann versucht der eigene Sohn, also ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen für all die, die sich vielleicht nochmal angucken wollen, aber ultra gut kann man auf Apple TV kaufen, ist ein HBO-Original und Wahnsinn, ist jetzt gerade die dritte Staffel, also ich habe es genau so geguckt eigentlich, dass die dritte Staffel jetzt gerade in Amerika, glaube ich, losgegangen ist. Das heißt, mit ein bisschen Zeit kann man sich die wahrscheinlich auch hier ziehen und ich glaube, wobei Hulu kommt, glaube ich, auch nächstes Jahr nach Deutschland. Dann hoffe ich, dass es da verfügbar ist, weil Hulu gehört auch zu, nee, Hulu und HBO ist was anderes, ne?
Unterschiedlich, ja.
Unterschiedlich, ja, aber ich glaube, es läuft irgendwie auch bei Hulu, dachte ich, hätte ich irgendwo gelesen, aber wurscht. Aber Mega-Serie. Dann habe ich noch geguckt, auch eine sehr gute Serie. Only Murders in the Building heißt es, glaube ich, von Steve Martin geschrieben und spielt in einem Gebäudekomplex in New York, wo Steve Martin, glaube ich, so mehr oder minder sich selber spielt, also einen alternden Schauspieler, der so seine größten Erfolge hinter sich hat, aber ein ganz gutes Auskommen da in diesem Gebäude hat, also so ein, sagen wir mal, Luxury-Gebäudekomplex, wo so sehr wohlhabende Menschen leben. Und dann ist da noch so ein gescheiterter Broadway-Regisseur und so eine junge Lady, die da irgendwie gerade eine Wohnung renoviert. Und die drei treffen sich im Aufzug, während ein Feueralarm losgeht. Und in dem Moment, wo der Feueralarm im Haus läuft, wird jemand im Gebäude ermordet. Und die drei schließen sich dann zusammen und machen dann irgendwie einen ganz geilen Case, also sagen halt so, es kann nicht sein, dass das Selbstmord war. Und dann ist es aber auch so total verstrickt und fangen dann so einen Podcast an. Und da will ich jetzt auch nicht zu viel zu verraten, aber machen halt einen True-Crime-Podcast live. Und der eine, der Regisseur hier vom Broadway hat dann immer so ein Frank-Thonmann-mäßiges Tongerät umhängen und hat dann irgendwie so einen riesen Wuff-Wuff da, mit dem er dann da irgendwie den Tonpiffi, mit denen er dann irgendwie jeden O-Ton abnimmt, wenn die sich unterhalten. Sehr gut. Dann habe ich noch geguckt, oh Gott, wie heißt denn der mit Ryan Reynolds? Blablabla Guy. Das ist so eine Verquickung von Realität und Videospielcharakter. Ach, der war wirklich gut. Da waren
ein Film oder eine Serie?
Ja, ein Film. kam auch auf
Disney. Reichen wir nach. Packe ich in den Newsletter.
Ja, packen wir in den Newsletter.
Aber es gibt auch einen sehr guten Wall Street Journal Artikel zu Ryan Reynolds und seiner
Agentur. Oh, habe ich gelesen.
Ja, krass, ne?
Ja. Aber auch wie er da beschreibt, dass er seinen Tag eigentlich 50 Stunden hat. Ja. Oder 50 Stunden haben müsste. Irre. Aber auch gut fand ich, den dann mal zu lesen, weil Ryan Reynolds finde ich eh faszinierend. Unfassbar guter Humor. Und in dem Ding, in dem Artikel wird auch über genau den Film gesprochen.
Okay.
Weil das war, da war ich dann ganz beruhigt, weil ich hätte jetzt, es wäre ein Film, wo man jetzt nicht zwangsläufig mit hausieren geht, dass man sich den angesehen hat. Aber als ich da quasi flach lag, hatte ich mir dann schon irgendwie gedacht, okay, komm, was willst du denn jetzt noch gucken? Und habe mir dann die Mühe gemacht, wirklich so auf erlesenes Zeug zu gucken, habe bei ganz vielen Sachen, wobei du hast mir auch die Serie empfohlen hier, Staircase, nee,
wie Staircase, ich sie? Ja. Stairway, ja. Von Peterson, Michael Peterson, aber...
Da bin ich leider zu früh abgebogen, weil es mir dann irgendwie so ein bisschen zu düster wurde und ein bisschen hat mich nicht so reingezogen, aber ich habe den Punkt verpasst, den du mir dann erklärt hast, ab wo man dann reingezogen worden wäre, weil sich dann auf einmal so eine Parallelwelt nochmal auftut und alles, egal. Lohnt sich auf jeden Fall auch sehr. Aber das ist so ein Film, den habe ich nur geguckt, weil ich so einen mag Ryan Reynolds einfach sehr als Typ, auch Deadpool und alles. Finde ich, hat durch den einfach den größten Charakter, also der Film, weiß ich nicht, ob der mit einem anderen Schauspieler so geil wäre, aber er macht das so gut. Und dann dachte ich mir, komm, den gucke ich mir an. Und es war eher so ein Film, wo ich dachte, ach verrückt, was für eine geile Idee. Und gleichzeitig dachte ich aber irgendwie auch total cheesy. Und dann stand aber in diesem Wall Street Journal Artikel drin, dass das so ein Blockbuster-Überraschungserfolg an den Kinokassen war. Und dann dachte ich so, ja, kann ich verstehen. Und deswegen kann ich jetzt heute sagen, ist ein sehr guter Film. Sollte man sich angucken, wenn man Disney Plus hat.
Generell ist, also ich habe bei dem Artikel oft, also wir packen das in den Newsletter, den Film und den Artikel, da habe ich oft an dich gedacht, dass das so ein bisschen...
Naja, außer dass er es halt sehr erfolgreich macht und die Liga, in der er spielt, halt einfach, was hat er seine Aviator Gin Marke da verkauft? 600 Millionen? Bizarr, also wirklich, auch mit diesem, was hat er noch, Green Mobile oder Mint Mobile? Ne, Mint Mobile, glaube ich, ne, so eine Mobilfunk-Sache, ja. Hatte ich ja auch, ne? Hat ewig her, Besser Mobile hieß es damals.
Wirklich?
Ja, hatte ich auch, ja. Mit sind zwei Zwillinge, wollte ich gerade sagen, aber Zwillinge aus München, die in Serien Serial Entrepreneur-mäßig immer wieder neue Mobilfunkdinger an den Start gebracht haben. Und da habe ich damals mit denen Besser Mobile gemacht.
Und war das, also es gibt jetzt nicht mehr.
Nein. Gehört, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt noch eine Person bei mir in der Familie. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich die damals dazu verdonnert, als sie gesagt hat, sie braucht einen neuen Vertrag, habe ich ihr gesagt, ja, ist doch super, kann ich dir Besser Mobile empfehlen. Ich weiß nicht, ob sie doch damit telefoniert, aber das war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Aber
sie mal wechseln zu O2, das ist tatsächlich
der Beste. Genau, die müssen jetzt zu O2 kommen, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Aber Ryan Reynolds finde ich einfach generell ultra faszinierend. Ich finde es lieb, dass du sagst, da hat es Parallelen gegeben, aber vielleicht war das auch ein Kompliment, was ich jetzt so, das hört sich gut an, dass du mich mit Ryan Reynolds vergleichst.
Aber der Inhalt ist ja schon ähnlich so, dass man quasi nicht aufhört als Testimonial oder was auch immer, sondern dass man viel mitreden will, viel gestalten will, lieber selber machen, als jetzt einfach nur sein Gesicht dahinstellen und so weiter. Und also ich fand, und so sein Team, wie er da so, ich fand, also es ist ja schon jetzt gar nicht Erfolg hin oder her.
Ja.
Einfach der Inhalt ist so, dass mich das erinnert hat an dich. Und deswegen, das ist doch gut.
Ja, das ist tatsächlich lieb, das geht runter wie Öl, wenn man den Vergleich da zieht. Aber ich weiß schon, was du meinst, aber ich glaube, am Ende ist das halt das Krasse, dass aufgrund der Skala, die er bedienen kann, aus seiner Position heraus, da halt wirklich, glaube ich, auch viel, viel, viel mehr Bums hinter sein wird, als egal, was man irgendwie selber anfasst. So, ich glaube, das funktioniert alles ganz okay, was ich da mache, aber wenn du die Ligen siehst, in denen er dann spielt oder ja auch viele andere amerikanische Promis, die dann da irgendwie anfangen oder nimm George Clooney hier mit seinem, wie heißt er, Mikasa?
Casamigas.
Ja, Casamigas, genau. Es ist ja auch total verrückt, also Wahnsinn. Oder hier Dwayne The Rock Johnson, der ja auch einen Tequila gemacht hat, wo Underberg, glaube ich, eingestiegen ist. Ne? Da haben Underberg, glaube ich, die Anteile gekauft. Aber diese ganze Welt ist, finde ich, faszinierend. Wenn du auch jetzt Amerika, ich meine, guck dir Matti an, hier Kollege Schweighöfer, der auf einmal bei Jimmy Fallon sitzt, was für mich irgendwie das absurdeste Highlight dieser Woche eigentlich ist.
Ja.
Wirklich so bizarr. Wir hatten irgendwie am Tag danach noch kurz telefoniert, wo er mir dann irgendwie noch so zwei, drei Geschichten erzählt hat, wie das dann da irgendwie so Backstage ist. Er meinte, das ist wie bei Halligalli. Und ich so, was, willst du mich verarschen? Und dann meinte er so, nee, das habe ich total an Halligalli erinnert. Und dann habe ich gesagt, das fand ich fast niedlich. Aber der dann irgendwie noch bei so einer riesen Morning-Show, ich weiß nicht, welche das ist, in New York war, auch am nächsten Tag. Das hat jetzt hier, glaube ich, gar nicht so Wellen geschlagen. Aber das ist halt so, der macht halt gerade einfach Promo in Amerika für dieses Netflix-Ding da, Army of Thieves, den ich schon angefangen habe, der auch wirklich sehr gut ist. Matthias at its best, aber halt in einem internationalen Film. Ist total verrückt. Hast du es geguckt schon?
Nee, noch nicht.
Also ich hab es zur Hälfte geguckt und hatte große Freude daran. Aber bin da vielleicht auch nicht ganz neutral. Und ärgere mich schwarz, weil das lustig ist. Sascha, sein bester Freund und auch Fahrer, einer, ja, der immer quasi an seiner Seite ist, hat er auch kennengelernt, als wir damals da etwas zu stoned beim Abendessen saßen. Der spielt eine Rolle mit Novi hier, an Andreas, der Drummer von Silbermond, der auch ein sehr, sehr guter Freund ja von Matthias auch ist oder von mir, der dann da irgendwie auch noch an einem Tisch mitsitzt. Und Matthias hat mich damals auch, aber das war im ersten Lockdown, waren die in Prag und die Inzidenzen waren so crazy. Matthias musste produzieren und das war auch so, das Set war quasi hermetisch abgeriegelt, also die waren nur unter sich und da war eigentlich keinerlei Risiko, aber ich hatte damals zu viel Schiss, irgendwie nach Prag zu reisen, weil ich dachte, da fange ich mir sicher was. Und habe dann aber gesagt, nee, weißt du was, so lieb das ist, aber Matti ist ja dann echt immer jemand, der gerne dann irgendwie Freunde zu so einem Film dazu holt und dann irgendwie ganz viele Leute, die man dann irgendwie aus Matthias privatem Umfeld kennt. Auch eine Szene, die kann ich mal erzählen, wo er dann irgendwie so einen Tagtraum hat und dann sitzt er am Bankschalter und wird von so jemandem angeschrien. Das ist irgendwie hier Frankie, einer seiner Producer und so. Das ist so witzig, wie die dann alle irgendwie in diesen Filmen auftauchen, die man da kennt. Und es ist halt so bizarr, dass du jetzt halt weißt, das ist halt eine riesen fette Netflix-Produktion. Und er macht's halt genauso, wie er es halt bei allen anderen Filmen in Deutschland gemacht hat. Und da ärgere ich mich, weil ich hätte, glaube ich, 5 oder 6 Drehtage haben können für so eine Rolle. Ich weiß nicht, wer ich gewesen wäre, muss ich mal fragen. Aber da ärgere ich mich jetzt natürlich im Nachgang, dass man da nicht irgendwie dabei gewesen wäre. Vielleicht wäre ich dann mit auf Promotour in Amerika.
Ja, dann wäre jetzt die, und dann, naja.
Ja, wäre ich der Superstar geworden. Nicht, ja, nein, aber irre. Also, das ist aber dann, finde ich, so Amerika-mäßig. Ne? Das ist einfach so, ich finde auch, wenn du dann siehst, wie Fallon ihn da irgendwie begrüßt, da weißt du halt einfach so, 1:1, egal wer da sitzt, du bist halt einfach, du wirst einfach hoch. Die lassen dich da hochleben, Punkt. Also das ist, finde ich, faszinierend, wie anders das ist, so, was du dann immer so beschreibst, wenn du sagst, da steht jemand an der Ampel und sagt mir, hey, I like your sweater, dude, und du freust dich darüber, das ist halt einfach wirklich so blöd, es klingt, aber das fängt da an und hört bei Jimmy Fallon aufgefühlt, dass man halt einfach Leute da hochleben lässt. Das habe ich dann schon irgendwie eine Faszination für gehabt, zu wissen, dass diese Erfahrung, die er da auch gemacht hat, mit diesem ganzen, dann wirst du da abgeholt und dann wirst du Backstage in diesen Raum da reingeführt. Und er meint auch so ganz krass, so Backstage-Räume ohne Fenster, ne, alles total dunkel, aber ultra gemütlich. Also so Räume, meint er, wo du dich sau wohl fühlst, wie so Soho-Haus in ganz, 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 ganz klein. Und hast dann aber dann irgendwie da nur 5-6 Quadratmeter, ich habe jetzt gerade nicht gesagt, aber halt einen winzigen Raum für dich, aber der ist halt so gut gemacht, dass du dich da total wohlfühlst und alle sind halt so ultra caring und alle wollen nur, dass du halt in dem Moment, wo du rausgehst, die beste Laune deines Lebens hast. Und da kann man, glaube ich, schon echt noch eine Menge von lernen von den Amis, was das angeht.
Total. Und aber Produktionsseite, ich meine, ich war ja auch bei Kimmel. Mhm. Das sah jetzt auch nicht größer aus als damals Halligalli. Also ja, deswegen, ich glaube, dass die halt genauso produzieren. Haben vielleicht ein paar Zuschauer mehr, aber ja, ansonsten.
Weltweit. Ein, 200 Millionen mehr Views auf Videos auf YouTube und Co. Aber das ist halt dann der Vorteil. Ne? Da ist dann halt Englisch einfach die zugänglichere Sprache als vielleicht Deutsch.
Wäre ja fast mal, Deutsch wäre ja fast Amtssprache in England, in Amerika geworden. Dann wäre jetzt alles anders. Ja, ganz am Anfang war zur Disposition und dann wurde es nicht. Aber ganz am Anfang wurde darüber diskutiert. Dann wärst du jetzt.
Stell dir das mal vor.
Aber ja, naja. Ich war in Laichingen am Wochenende. Warst du schon mal in Laichingen?
In Laichingen?
Laichinge.
Nee.
Laichingen. Wie das Leichen eines Frosches? Ja. Oder,
Mit AI, nicht mit EI.
Mit AI, korrekt. Nicht wie die Leiche. Aber die Leiche spielt da, also tatsächlich ist Laichingen irgendwann wegen der Blumenmafia berühmt geworden. Angeblich hat man, also habe ich auf den Straßen von Laichingen gehört, dass da gab es verschiedene Morde Und zwar ist wohl, also das Blumengeschäft ist wohl tatsächlich ein Geldwäschegeschäft. Also du kannst halt einfach sehr, sehr viele Blumen verkaufen, ohne dass du sie verkaufst und halt einen großen Umsatz anscheinend. Oh, heute lief es gut, 900 Euro. Und dann schmeißt die Blumen einfach weg, sind ja auch verwelkt, weißt du? Und dann hast du quasi Geld krass, gewaschen.
Okay. Ja.
Ist wohl im Eisgeschäft auch so. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Conny das natürlich nicht macht, aber es gibt durchaus Eisdielen, also alles, wo es kleine.
Oh, deswegen heißt es Eisdielen?
Wow. Und Radums. Ja. Und die, auf jeden Fall in Leichingen gab es einen Blumenhandel und da gab es Ärger. Wir an der Ecke anscheinend und da hat einer den anderen anscheinend erschossen. Und,
was?
Ja, da gab es.
Jetzt am Wochenende?
Nee, schon vor 4 Jahren oder sowas.
Also, das
ein gefährliches Pflaster auf jeden Fall in Leiching. Aber, also warum ich da war, dass ein guter Freund von mir, ein guter Alter, ich habe ganz, also ich glaube vor 12 Jahren oder sowas, zu Beginn, als ich so auf Facebook 400 Follower hatte oder sowas, und dann habe ich irgendwann mal so aus Gag gesagt, einen Tag bei Paul. Also ganz viele Leute wollten Tagespraktika machen bei mir oder, also wir haben halt gesagt, kann ich dir mal einen Tag über die Schulter schauen, gerade Fotografen, weil an einem Tag, das macht aber eigentlich keinen Sinn so richtig, weißt du, also so ein Praktikum für einen Tag macht irgendwie keinen Sinn und das ist dann doch immer störend, aber dann habe ich das irgendwann mal umgedreht und habe gesagt, okay, jetzt gibt's mal einen Tag, dann machen wir auch den perfekten Tag mit viel Kram, dann könnt ihr das gewinnen. Und da haben sich 2 Jungs aus Leiching beworben und die haben es auch gewonnen. Und da gibt es auch ein lustiges Video noch von. Können wir mal ausgraben, dann auf Insta posten, wo die dann so mich auf dem Hausboot geweckt haben und mir dann so Kaffee morgens und dann sind die einen Tag mit mir durch die Gegend gelaufen und da haben die so einen Tag das mal gemacht. Und es waren so Nachwuchsfotografen sozusagen. Mhm. Und mit dem einen arbeite ich noch immer zusammen. Philipp Ruhrp heißt der und VG Media Studios, die machen so für Schwalbe alles. Sind tatsächlich so verschiedene, sind sehr lustige und interessante Leute und da war ich dann Freitag, Samstag und habe da ein bisschen rumgehangen in Leichingen und haben mir das angeguckt und habe Samstagabend wirklich so einen richtigen, wir haben Pizza gemacht und haben Fernsehen geschaut. Und ich habe also Samstagabend deutsches Fernsehen jetzt ganz, ganz, ganz lang nicht mehr gesehen. Und muss sagen, ich persönlich, also wir haben verschiedene Sachen zur Auswahl gehabt, Supertalent, da habe ich sehr schnell weggeschaltet, muss ich sagen. Verstehe. Also das war wirklich schwierig. Auch Masked Singer hat mich nicht, also ich war ich nie.
Der Teddy ist aber auch krank, vielleicht deswegen.
Achso, bist du der Teddy?
Vielleicht bin ich gar nicht in Spanien. Ja. Vielleicht habe ich einfach nur die Insta-Story von Elias gesehen und dachte mir, jetzt kann ich hier ganz gut eine Fährte legen. Wer weiß, vielleicht bin ich aber unter einem anderen Kostüm, aber das sollte ich hier nicht zu laut sagen, weil dann würde ich wahrscheinlich große Vertragsstrafen bekommen. Aber egal.
Bist du denn schon mal gefragt worden, damit zu machen? Lüge nicht.
Ja, bin ich gefragt worden.
Und dann hat, aber gewonnen hat für mich tatsächlich Johannes B. Kerner an dem Samstagabend. Ich habe mir richtig lang den Quiz-Champion mit Johannes B. Kerner angeschaut.
JBK, ja. Klar.
Und das hat richtig Bock gebracht. Und der hat das geil durchmoderiert mit kleinen, lustigen Flachsen. Da war ich, der JBK hat auf jeden Fall performt da. Muss ich sagen, Kudos an ihn.
Ja, ich finde auch, also da hat eine Moderation, ich glaube, das ist so ähnlich, ne? Ich meine, wir haben ja beide eine bizarre Faszination für nicht nur Kai Pflaumes Moderation, sondern vor allen Dingen für Kai Pflaume den Menschen, wobei bizarre Faszination für Kai Pflaume den Menschen hört sich schon wertend an, das meinte ich so gar nicht, aber ich finde wirklich die Faszination von diesen, sag ich mal, gestandenen Moderatoren, bei mir sind es tatsächlich dann 3 an der Zahl, Gottschalk, Pflaume und Kerner. Und ich glaube, Gottschalk findet es wahrscheinlich nicht gut, dass ich sie in einem Atemzug nenne, weil er als alleine dastehender wahrscheinlich auch ein Alleinstellungsmerkmal oder Alleinstellungsposition haben soll. Aber ich gucke den dreien einfach so unfassbar gerne zu, weil die eine unfassbare Art haben. Ich weiß total, was du meinst. Bei Kerner bin ich auch immer wieder fasziniert, mit welcher Lässigkeit und Nonchalance der so durch einen kompletten Abend führt. Bezweifle ich, ob ich das hinkriegen würde so.
Und auch ein bisschen witzig zwischendrin und dann
ja, genau, so aber Grenze, immer so die richtige Dosis, ne?
Ja, wirklich. Ja. Also war richtig, richtig gut. Und ich habe meine erste, also irgendwo da habe ich vielleicht auch, hast du schon mal eine Bitcoin-Mining-Farm gesehen? In deinem
Also nicht live, aber natürlich so, so keine Ahnung, wenn du irgendwie auf irgendeiner der Nachrichtensender so, so Dokumentationen siehst über Firmen, die das irgendwie machen, ja, habe ich.
Ich wusste nicht, dass Deutschland kein guter Standpunkt dafür ist, weil die Strompreise so hoch sind.
Crazy hoch sind, ja.
Und aber grundlegend, also so offene, ist faszinierend, was man da so machen kann. Wusstest du, dass, also für dich vielleicht ganz
interessant. Aber ist das in der Sendung gewesen oder wie kommst du jetzt da drauf?
Nein, ich, irgendwo in Leiching bin ich in den Keller dann gegangen und da war dann so eine.
Ach, da war eine, da ist eine oder was?
Ich kenne jemanden, der hat eine, ja.
Krass.
Und das, also es war faszinierend, weil das halt, sind ja so offene Computer, so wie so ein, also es ist immer eine Platine und 6 Grafikkarten. Und dann laufen die da, ist ultra warm, ist wie eine Sauna. Also wenn man Bitcoin-Mining mit einer Sauna verbinden würde, dann wäre es ja wiederum energiesparend, weil also so viel Hitze, wie das produziert, unfassbar. Und ja, und also grundlegend, das ist ich habe mich noch nicht, also ich bin ein bisschen interessiert daran und habe so ein, zwei NFT-Sachen upcoming, aber ich finde es immer faszinierend, wenn, das dann mal in echt zu sehen, wenn jemand wirklich mal sich hingesetzt hat und wirklich meint und wirklich Bitcoin. Also
du machst NFTs? Vielleicht. Weil du hast gerade gesagt.
Ja. Ja, wir arbeiten dann was, genau.
Geil.
Aber grundlegend, was ich nicht wusste, ist, dass Bitcoin nach einem Jahr im, also von Privatpersonen, Bitcoin-Verkauf in Deutschland gehandelt wird wie Kunstverkauf, wie ein Kunstwerk.
Und das heißt?
Dementsprechend steuerfrei ist. Der Ertrag aus einem Verkauf nach einem Jahr, also wenn du nach einem Jahr das verkaufst, ist steuerfrei in Deutschland.
Noch wahrscheinlich, ne?
Noch, ja. Wird wahrscheinlich nicht mehr so lange bleiben, aber also in Amerika ist es 20%. Pauschal ab einem Jahr auch, weil es halt Capital Gains, also Kapitalertragssteuer wahrscheinlich.
Ja, ja.
Und ich wusste aber auch nicht, dass Kunst steuerfrei ist, wenn du es nach einem Jahr
verkaufst. Das wusste ich auch nicht.
Also zumindest hat die schnelle, ich als Hobbyjurist habe da mal Google kurz angegeben und das hat es tatsächlich ergeben und das ist völlig wahnsinnig. Hast du Bitcoin?
Ich habe immer wieder mal so kleinere Spielchen gespielt, also so ich sag mal nichts von Relevanz, habe aber dann eher so wie nennt man das, Altcoins. Alternative Geschichten.
Shitcoin.
Aber die neue Shitcoin ist ja, wie heißt die, Shiba Inu. Ne? Ja. Da habe ich die Tage einen Artikel drüber gelesen, weil irgendwo hatte ich das aufgegriffen und dachte mir dann, da muss ich jetzt mal was zu lesen und wollte das ein bisschen besser verstehen. Und da ist ein Dude, der hat im letzten Jahr für $3,400, ich meine, das ist ja immer diese eine Geschichte, gesehen, ja, die du dann hörst und denkst so, what the fuck? Für $3,400 hat er diese Shiba Inu Coin gekauft. Und diese, schätz mal, was die jetzt für einen Gegenwert hat.
Leider habe ich es gelesen, den Artikel. 16 Millionen.
Nee, 1,5 Milliarden.
Okay.
Also ich können wir auch in den Newsletter reinhauen. Ich habe das zweimal gedacht, das kann nicht wahr sein. Und er hat wohl in den letzten 4 Wochen irgendwie 70 Millionen quasi daraus schon generiert und ausgelöst. Und sich da rausgeholt, aber die Frage ist so ein bisschen, ich glaube, die Shiba Inu Coin im Generellen hat einen Gegenwert von, was war das, 40 Milliarden, das heißt, er hält ein 40stel des Wertes von dieser Coin und die Frage ist, ob du das überhaupt kapitalisieren könntest, ohne diese Coin halt auf Nimmerwiedersehen zu schicken, also ob er mit dem Erlös, den er generiert, also bis zu welchem Punkt der Erlös für ihn wirklich auf dem Konto ankommen wird, bevor er mit seinen Abverkäufen das Ding halt auf eine Talfahrt des Jahrtausends schicken würde. Super absurd. Also ich finde wirklich, also ich habe eine riesen Faszination für diese Kryptowelt, habe nur auch dann wiederum, gerade wenn du jetzt hier Deutschland Mining und so ansprichst, ne, ist natürlich dann auch, ganz viele von diesen Servern stehen ja irgendwo in Asien, wo dann irgendwie der Kohlestrom so billig ist und deswegen ja damals dann, glaube ich, auch hier Kollege Musk sich davon distanziert hat und gesagt hat, so, ja, die Bitcoin war cool, aber jetzt habe ich herausgefunden, wie dreckig sie irgendwie gemeint wird. Aber es gibt ja dann auch so Mining-Spaces irgendwo in irgendwelchen alten Stollen in Norwegen an irgendwelchen Gletschern oder weiß ich nicht was und wo dann quasi durch die Natur da irgendwie alles runtergekühlt wird und du deswegen schon mal die ganzen Lüfter dir sparst und weiß ich nicht was. Also so eine Doku habe ich nämlich mal gesehen da auf einem dieser Nachrichtensender. Ich finde es irre faszinierend, aber es ist auch gleichzeitig, deswegen bin ich so interessiert an diesem NFT-Ding, weil ich habe auch einen guten, ich nenne ihn mal bekannten Freund, wäre wahrscheinlich zu viel, Der hat sich auch gerade 3 so Cyberpunks gekauft. Und in einem Gegenwert von, ich glaube, 1,5 Millionen oder so. Wo ich dann nur gesagt habe, ey, können wir mal telefonieren? Ich verstehe das nicht. Und das ist, glaube ich, so das, was ich am meisten daran faszinierend finde, ist, dass das so eine Welt ist, in der unglaubliche Zahlen umgesetzt werden und ich in keinster Weise den Wert verstehe, wo der herkommt.
Es ist ja, also, wenn es mit der Kunstwelt ist, ist es ja relativ simpel erklärt, oder nicht? Also du musst halt quasi, du musst die Leute, die Kunst kaufen, nicht, weil sie Kunst an die Wand hängen wollen, sondern weil sie es als simples Asset sehen. Also sie wollen Kunst besitzen. Sie finden sie vielleicht auch schön, aber vor allem wollen sie das Kunstwerk besitzen. Genau für die ist es natürlich sehr viel einfacher gemacht, weil die Display-Situation ja ein bisschen schwierig ist. Also so nach wie vor ist ja ein Digital Asset ist ja schwer darzustellen. Ist zwar, kannst du ja auf dem Screen legen, aber ist ja schwer daran, was Besonderes zu finden. Das ist ja einfacher bei einem echten Kunstwerk, bei einem analogen, sich das das 1 von 1 sich dann anzuschauen. Aber schon bei Fotografie wird's ja schwierig, weißt du? Also was ist die Auflage? Da ist ja schon das, da muss ja dein Gehirn dir schon sagen, okay, es gibt nur 40 von diesen Bildern. Oder bei Bernd van Geldern in der Küche, ich weiß nicht, ob du das eine Foto gesehen hast von Finn und mir, das hinten dran, dem habe ich halt ein Bild, was nie rauskam aus Rio, in 4x3 Meter geschenkt, so, weil ohne den gäbe es nicht One Night in Rio. Und das ist halt 1 von 1. Das heißt, es ist ein Einzelstück und da, das kann man ja dann, und wenn dann 40 von gibt, dann, wenn es 40 von davon gibt, dann kann man sich ja was drauf einbilden, dass man halt 1 davon hat, von den 40. Aber der Genuss, das anzuschauen, wird ja nicht besser oder schlechter dadurch. Und aber genau dieses Gefühl wird natürlich sehr viel mehr in der digitalen Welt, dass du quasi eine klare Zugehörigkeit einfach darüber hast, dass dieses Produkt jetzt dir gehört. Und in der Kunstwelt ist es ja am einfachsten zu erklären, dass es für digitale Kunstwerke einfach einen Besitzer gibt. Punkt. Ja. Und ich glaube aber, dass viel, viel mehr, also ich glaube, das ist eigentlich gar nicht in der Kunst, also beziehungsweise, keine Ahnung, König hat doch gerade mit Porsche so eine Sache gemacht, wo die sowas an Displays gepackt haben, wo sie quasi die Darstellbarkeit von digitalen Kunstwerken maximal gemacht haben am Times Square in Shibuya. An großen Displays haben sie Kunst dargestellt. Das ist ja schon das Maximale, wie du es darstellen kannst eigentlich für also klar, in einem Museum vielleicht irgendwann, aber ob wir jetzt in ein Museum gehen müssen, um uns da einen Screen anzuschauen von was wir auch auf dem Handy anschauen könnten, ist ja schon fragwürdig. Das aber zu besitzen, ist ja natürlich was. Und vor allem, und da glaube ich schon, ist sehr, sehr viel Musik drin, wenn du es aus einer reinen Asset, aus einer reinen Investment-Sicht siehst, ist es ein sehr, gerade mit einer drohenden Hyperinflation, kann es ja sehr interessant werden, ein Asset zu besitzen, was eben inflationsunabhängig ist und gegebenenfalls ja einen sehr hohen Wiederverkaufswert hat. Also und genau da in der Anlagewelt ist es ja durchaus, glaube ich, etwas, was, also am Ende muss man aber Finn Kliman fragen, der hat's ja gemacht, der hat's ja schon alles durchgemacht, der hat 100 NFTs rausgebracht, hat sie verkauft und hat auch einen Markt. Da müssen wir mal fragen, ob da ein Wiederverkaufswert da ist, ob das irgendwie anders ist. Also so, da bin ich natürlich überhaupt kein Experte drin und kenne mich überhaupt nicht aus. Ich finde es aber hochinteressant und natürlich auch
super spannend.
Mega spannend. Und ich glaube schon, dass da auch 2, 3 Sachen für mich, ich erzähle es dir, wenn's dann mal fertig ist.
Ich kaufe es.
Wie fandst du den Porsche, den ich da, ich war ja bei Gemballa. Oh,
diesen Gemballa, diesen aufbockbaren.
Kennst du eigentlich die Geschichte von dem? Also
ich kenne Gemballa nur wirklich von, ich hatte mir früher, als ich klein war, ja, also wirklich klein war im Sinne von 7, 8, habe ich mir immer eine Zeitschrift gekauft, die hieß Tuning. Und wusste damals nicht, wie man es ausspricht. Ich habe, obwohl ich lesen konnte, nicht gewusst, wie ich es Tuning, hat irgendwie mal keinen Sinn gemacht. Aber da waren halt nur so richtig, keine Ahnung, wenn du einen Golf hast, der dann hinten irgendwie so breit geworden ist, also wirklich so die härtesten, so zu Manta-Manta-Zeit. Und da weiß ich noch, da war mal ein Gemballa-Porsche drin und der war insane. Also der hatte einen Look, so das habe ich noch nicht gesehen. Und dann hast du mir letztens irgendwann erzählt, dass du den Gemballa da irgendwie kennengelernt hast. Und dann habe ich diesen Porsche gesehen, der ja wahnsinnig ist, also der wie so ein dieser Offroad-Porsche ist, der aber hinten eine ganz andere Form hat. Die Story hast du nie erzählt, aber meine Gemballa-Historie ist, ich weiß nur, wer er ist, weil ich weiß, das ist so ein Porsche-Veredler, sag ich mal, wie wahrscheinlich Tech Art und die ganzen anderen, die es in diesem Land noch gibt. Aber ich habe keine Ahnung.
Genau, ich habe also ich kenne den Sohn, also das Original ist Uwe Gemballa,
ja,
ist der Vater, und der war einer der führenden Porsche Veredler, und jetzt hat eben der Sohn die Tradition wieder auferlebt, und das finde ich total abgefahren, weil der, also Marc, der Sohn, und der ist, keine Ahnung, 24, 25 oder sowas, den habe ich in New York getroffen, vor 3 Monaten oder so, und bei einem Abendessen, und der hat der nimmt fertige Porsche und verarbeitet die dann zu einem Gemballa Porsche und sieht, ja, es ist ja auch total crazy, weil der sehr offroadig ist, was ich sehr mag. Also der ist so voll hochgebockt, ja, und geht so hoch und dann kannst du hoch und runter, und dann wird der so ganz krass offroadig und ist völlig verrückt. Und das Krasse ist aber, dass er, also ich meine, das kostet 500.000 Euro, ne? Einer. Und zwar ohne Auto. Also den Porsche musst du noch anliefern, den neuen 2 Turbo S oder was auch immer. Dementsprechend ist der nur der Umbau ist so teuer. Und ich dachte so, Gott, oh Gott, das ist ja schon auch ein Dings. Und er ist auf 40 Stück limitiert, alle ausverkauft für nächstes Jahr. Weil einfach so viele Leute so ein krasses Interesse daran hatten. Und das ist ultra erfolgreich jetzt schon. Es gibt nur einen, und den hat er mir da gezeigt. Also es gibt einen Prototypen, ja, mit dem er so um die Welt fährt und mit dem er in Dubai Sachen gemacht hat und der auch in New York dann war und in Pebble Beach in Kalifornien und so. Also damit fährt er von Ort zu Ort, und der fährt auch. Hat halt keine Straßenzulassung. Also in Deutschland darf der nicht fahren, außer für spezielle muss man immer anmelden. Also ich konnte nicht fahren, leider. Aber es war, also sieht abgefahren aus, und finde ich aber geil, dass du als Sohn so ein bisschen so ein Remix, und es hat halt, also es sieht auch abgefahren, also man merkt tatsächlich die Heritage vom Vater in dieser Art und Weise, wie das, also wenn du Alte anschaust, siehst du das jetzt auch wieder, und es ist so geil, finde ich, als Geschichte, dass du quasi das jetzt weiterführst und wie das so ist. Und natürlich ist auch die Geschichte, also irgendwann wird das ja vielleicht hoffentlich auch mal erzählen, was er da, also oder auch nicht, keine Ahnung, weiß ich ja nicht, was wirklich passiert, also gut kenne ich ihn nicht, aber war auf jeden Fall mega, das zu sehen. Er hat mich eingeladen, hat gesagt, komm doch mal vorbei, und auf dem Weg nach München bin ich dann da einmal kurz gestoppt, und es war wirklich faszinierend, das so zu sehen, wie so ein, also ich meine, das ist auch krass, der ist halt jung, ne? Und der voll kriegt sowas dann hin. Also ich weiß nicht, woher das Funding kommt und was sonst so, aber es ist ja schon einfach eine, also kriegt es mal hin, dass es dieses Auto gibt und dass du es zeigen kannst und dass du sagen kannst, ich habe 40 davon verkauft für 500.000. Also das ist schon beeindruckend. Also das finde ich schon geil, dass es sowas gibt. Also
Was ich krass fand, war, du meintest ja dann irgendwie noch so, mach mal hier den Offroad-Modus, und dann bockt sich der, ich meine, der sieht halt einfach, ich bin auch so ein großer Freund von diesen Allroads, oder wie sie dann, glaube ich, bei Audi heißen, glaube ich, Allroad, und also ich mag immer so diese Kombis, die dann aber so ein bisschen aufgebockt sind, weil sie irgendwie dann, weiß ich nicht, so einen anderen Look kriegen nochmal und nicht so normal aussehen, und das halt bei so einem Porsche, und der hat ja auch hinten, der sah ja am Heck komplett anders aus, also es war ja wirklich wie aus einer anderen Zeit, dieses Auto, und vorne aber dann irgendwie dann doch wieder ganz klassisch, aber gerade dieser, also mein Gott, ich finde Cayenne ist wirklich, Entschuldigung für alle, die jetzt bei Porsche arbeiten, aber finde ich eines der finde ich einfach also dieses Auto finde ich Quatsch, so wirklich, braucht kein Mensch, aber den Porsche so aufgebockt und damit Offroad, irre, wirklich. Da geht mir das Herz auf, das finde ich Wahnsinn. Also da bin ich auch wenn ich ein großer Freund von Elektromobilität geworden bin, aber bei so einem Auto, da dreht mein Herz durch. Oder ein Wahnsinnswurf gemacht. Also, und auch gönne ich ihm auch von Herzen, wenn er davon 40 Dinger verkauft hat, aus dem einfachen Grund, weil da hat jemand einfach einen so unkonventionellen Weg gewählt, wie dieses Auto auszusehen hat, und ist belohnt worden. Mega.
Mir auch sehr gefreut. Und dann bin ich mit Lina Tesch mit dem Bus runtergefahren. Hast du das gesehen? Den verrückten Feuerwehrbus.
Nee.
Lina hat, ich war so ein bisschen so 24 Stunden lang oder 12 Stunden lang so ein Vanlife-Influencer-Paar mit Lina Tesch. Das war ganz cool. Also bin ich so, also Lina, kennst du ja, einen Feuerwehrwagen sich gekauft, so einen alten Feuerwehrbus, einen Mercedes, was auch immer so.
Mit Drehleiter und allem oder was?
Nee, so ein freiwillige Feuerwehr, würde ich sagen. Also so, weißt du, so ein Transportbus. Also, aber jetzt halt so ein Bus. Also jetzt nicht so ein.
So ein bisschen größer als ein Van, aber kein Feuerwehrauto. Ja, okay, genau,
aber minimal
größer. Wie so ein Krankenwagen, so eine Größenordnung.
Genau. Ja, genau, okay. So ungefähr. Ja. Und den hat sie umgebaut. Also ich bin fassungslos, wie viel umgebaute Vans hier durch die, also in Deutschland, seit ich hier unterwegs bin, habe ich so viele Offroad umgebaute Vans gesehen. Das, also vor 3 Jahren gab es die alle nicht. Das ist wirklich, also Covid hat auf jeden Fall sehr viele Vanlife-Umbauten vorgebracht. Und mit dem sind wir runtergefahren. Der fährt im Moment nur auf Autogas, deswegen kann man gerade so 100 km/h fahren, je nachdem an welchem Berg, habe ich auch schon mal Ärger von den Lastwagenfahrern bekommen, weil die dann mit schneller, also wenn du nur noch 80 fährst, dann wird's schon unangenehm am Berg, muss ich sagen. War aber sau lustig und vor allem war es wirklich so, dass es, also A, habe ich ja die ganze Zeit eine kurze Hose und Birkenstock an, egal, komme, was wolle. Das ist ein super Conversation-Starter. Also jeder hat dazu was zu sagen. Sagen die Leute, ja, hast du ja gemerkt. Jeder sagt immer, ach hey, ja und du, oh, das ist ja krass und ist dir nicht kalt und ist es nicht und was auch immer, dann kommt man erstmal ins Gespräch. Ähnlich ist es mit diesem Bus. Also natürlich vielleicht auch mit Lina Tesch noch dabei, die ja schon auch eine Erscheinung ist, aber also ich war relativ stolz, weil mindestens 4 Leute auf irgendwelchen Raststätten gesagt haben, Mensch, ihr seht so cool aus und so, wo fahrt ihr jetzt hin? Und denken ja dann auch alle, dass wir jetzt nach Portugal gehen und zum Surfen oder was auch immer, dass wir nach Heidelberg gehen, um die Bremsanlage zu erneuern oder was auch immer. Sie ist danach nach Freiburg gegangen, aber also es war wirklich, wirklich lustig. Also also wenn ich hierher ziehe, dann hole ich mir, glaube ich, so einen Bus und mache so Touren. Ich glaube, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, generell Camping kann man doch dann hier ja auch relativ viel machen. Also man kann ja irgendwo mit dem auch auf Campingplätze und so weiter fahren, oder?
Ja, klar.
Ja, und deswegen, das ist was, es fühlt sich so ein bisschen fast amerikanisch. Ich dachte immer, es wäre ein amerikanisches Thema, muss ich sagen, in meiner.
Das finde ich aber schon, dass du auch nicht nur wahnsinnig viele Umgebaute siehst, sondern auch, ich kenne auch ultra viele, die tatsächlich auch durch Covid sicherlich, aber auch vorher dann schon angefangen haben zu sagen, wir machen jetzt mal einen Campingurlaub. Finde ich irgendwie aber auch geil, weil wie nennt man es, Zeit gegenläufig ist, ne? Also du bist halt eigentlich so wie unsere Eltern Urlaub gemacht haben, fängt jetzt an, halt für uns cool zu werden, den Urlaub so zu machen, wie die es halt gemacht haben. Ich finde es auch total reizvoll, aber ich bin noch so ein bisschen, scheue ich mich noch davor. Ich hatte jetzt im Sommer über die Jungs hier, da hatten wir mal, das fällt mir der Name gerade nicht ein, mit denen hatten wir auch mal, da habe ich mal die Dinger davon gezeigt. Ach shit. Ah, mir fällt der Name nicht ein, ich komme nicht drauf, wurscht. Aber wir haben mal über die gesprochen. Die bauen auch so Busse um und so Mercedes-Vans und so um, aber auch dann so auf Outdoor wirklich bis nach Island damit fahren können, wobei, oder wie auch immer man nach Island mit dem Ding kommt. aber die Amphibienfahrzeuge, damit kannst du dann durchs Mittelmeer fahren oder durch den Atlantik. Aber die bauen auch so wahnsinnige Karren um. Und die hatte ich dann einfach mal angerufen und habe dann gesagt, wie sieht denn sowas aus eigentlich? Was kostet das? Wie macht man das? Und hatte dann ernsthaft überlegt, ob ich im Sommer, als ich nach Italien gefahren bin, ob ich damit die Woche runterfahren, was ich ja gemacht habe, eine Woche runterfahren, mit dem Wohnmobil mache. Und habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich an so 2-3 Routen, wenn du dann bei ADAC, kannst du auf der Seite dann quasi so Wohnmobil Routings eingeben. Und dann war dann halt so ganz viele Straßen dabei, wo es dann aufgrund von in den Fels reingehauenen Tunnels und weiß ich nicht was mit der Höhe nicht hingehauen hat, dann habe ich es gelassen. Aber mich reizt dann schon irgendwie eher so dieses, ich weiß nicht, ob man das dann Glamping nennt, aber so diese etwas luxuriösere Variante von einem Wohnmobil, was einfach wirklich dann ultra komfortabel ist mit allem, was du dir vorstellen kannst, finde ich wahnsinnig reizvoll. Aber du brauchst dann ja, glaube ich, in Skandinavien ist, glaube ich, erlaubt, dass du überall da, wo du halten kannst, darfst du, glaube ich, auch campen oder irgendwo, ich weiß nicht, in allen skandinavischen Ländern. Aber sowas fände ich dann halt auch Wahnsinn, dass du halt einfach dich an so einen Spot stellst, wo du dann wirklich auch bleibst und übernachtest und eine gute Zeit hast und nicht, wie es dann halt bei uns ultra reglementiert ist, wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht ultra reglementiert ist, aber in Norwegen irgendwie dann noch ein bisschen lockerer ist. Aber der Reiz, der da drin liegt, ich glaube, deswegen kommen die Leute auch auf der Autobahnraststätte zu euch, weil natürlich jeder damit eigentlich sofort Abenteuer verbindet und das triggert dich ja im tiefsten zu sagen, oh, wie cool sind die denn? Die machen das, von dem ich immer nur, und du siehst ja bei mir, beste Beispiel, nur rede und nie mache. So. Und da findest du auf einmal jemanden, der dann auch noch eine kurze Hose und Birkenstocks anhat und noch in dem Auto ist, ne? Und dann auf einmal funktioniert alles.
Und dann hat man zumindest ein Gespräch. Ich möchte schließen mit meinem absoluten, ich habe ja schon einen Hang zu Trash-TV. Und da ich immer noch nichts Neues in Sachen Visum bekommen habe, habe ich ja jetzt durchaus auch mal längere Stunden Zeit, meine Trash-TV-Sucht zu frönen. Und da gibt's eine absolute Nummer eins jetzt in meinem Leben. Das wirklich Schönste, was es gibt, was mich glücklich macht, ist, das heißt Bella Italia, kommt auf RTL 2 und ist ein Dauercampingplatz. Ich glaube, der größte der Welt oder in Europa oder sowas.
Krass.
Am Mittelmeer. Diese Doku ist wirklich das Schönste, was ich seit langem einfach, also natürlich auch mit dem Augenzwinkern, aber es ist wirklich, das habe ich mir angeschaut, 3 Stunden. Ich war lang nicht mehr so glücklich.
Hast du die online angeschaut oder im Fernsehen?
Mit dem Fernsehen, mit allen Werbepausen kamst so manches Mal du mit irgendwie, verschiedenen Werbungen. Und aber ich habe mir alles reingezogen und am nächsten Tag, und also direkt danach kam dann so eine Doku über Heroinsüchtige in Frankfurter Bahnhofsviertel. Das war nicht so schön. Aber davor, das waren wirklich sehr, sehr schöne. Bella Italia, wenn du da mal je vorbei selbst, schau dir das an, das lohnt sich.
Habe ich noch nie gehört. Werde ich darauf achten.
Komplett daneben natürlich, aber ich finde sowas sehr, 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 sehr schön. Aber ich schaue ja auch sehr gerne ZDF Fernsehgarten, deswegen, also das ist ja so mein Fable, mein Guilty Pleasure. Genau. Ah. So ist es. Von wem werden wir präsentiert, mein Freund?
Von O2.
Dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und nächste Woche hast du einen Gast.
Das ist richtig.
Und dann hören wir uns wieder.
Ich habe aber auch schon einen Gast für dich für die Woche darauf.
Okay, und danach
hören wir uns wieder. Und ich hoffe, dass das funktioniert, weil ein ultra guter Gast. Ich glaube, es wird nicht lange dauern, bis du ihn dann erkannt hast. Und jetzt habe ich schon verraten, dass es eine R ist. Aber vielleicht war es auch nur eine Finte, aber ich habe es verraten, dass es eine R ist. Egal, lass uns nicht weiterreden, sonst sage ich gleich noch den Namen.
Gute Nacht.
Tschüss, Paula, gute Nacht.